ganz mag,
Priesterkacke,
ne?
bleibt es drin oder schneidest du das später raus?
Nee, das
Ja? Ist
das
das
lasse
deine
ich
Kunden?
drin.
Ist deine Kunden, sagen, was ist das denn für einer mit so einer
Nee.
Schmuddelsprache?
Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er sieht nicht nur aus wie ein Surfer, sondern ist tatsächlich in seiner Freizeit auch einer. Sein Geld verdient er mit Geld, denn er ist Mitgründer von Scalable Capital, dem Neo-Broker mit den, wie ich finde, coolsten Marketing-Sprüchen wie "Komm direkt zu Scalable", "Wohin mit der Asche von Oma" oder "Rentenreform jetzt downloaden". Kein Wunder also, dass über 1 Million Kunden aus 6 Ländern mit über 27 Milliarden Euro Scalable vertrauen. Herzlich willkommen, Erik Potzowait. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, Stefan. Und das ist ja eine. Ich muss dich als Auf- oder Einpeitscher, glaube ich, jetzt immer buchen. Das ist, glaube ich, einer der besten Intros, die schmeichelhaftesten Intros, die ich bekommen habe. Danke.
Ja, danke. Möchtest du noch etwas ergänzen?
Nee, war ganz guter, prägnanter Einstieg. Danke, danke.
Okay, dann kurz zu mir. Ich bin der Stefan Kemmler und ich unterstütze vermögende Best-Ager, ihren gewünschten Lebensstandard im wohlverdienten Ruhestand zu sichern, stetige Selbstbestimmung zu erhalten und ihren Nachlass steueroptimal zu planen. Das Besondere bei mir ist, dass ich als Honorarfinanzanlagenberater keine Provision erhalte und dadurch wirklich vollkommen unabhängig bin. Und daher habe ich auch in der Vergangenheit vielen Kunden empfohlen, ein Depot bei Scalable zu eröffnen. Erik, wie würdest du einem Best-Ager, der nur Sparkasse, Deutsche Bank und Commerzbank kennt, erklären, was ein Neo-Broker ist?
Genau, was ist ein Neo-Broker? Neo-Broker ist eigentlich auch ein Broker. Ja, da gibt die regulatorische Bezeichnung Neo-Broker gibt es gar nicht. Das ist eigentlich ein Kunstbegriff. Es ist also ein Broker, der das Angebot macht, dass ich ein Wertpapierdepot mit Verrechnungskonto da führen kann. In Zukunft, zukünftige Ausbaustufen können auch sein, dass sich das immer mehr als ganze Online-Bank dann entwickelt. Aber das schieben wir mal in die späteren Fragen noch rein. Und der Unterschied, also das Neo, ja, was die Presse so verwendet für die Neo-Broker, ist eigentlich, bezieht sich größtenteils auf zwei Sachen. Und zum einen die ja, Benutzerfreundlichkeit oder der englische Neusprech wäre so die User Experience, ja, die ist in ganz, ganz vielen Punkten, da kann ich im späteren Verlauf noch x Beispiele nennen, einfach besser. Das Ganze funktioniert besser, sieht besser aus. Viele einzelne Schritte sind simplifiziert und besser durchdacht, unserer Meinung nach. Ich spreche natürlich jetzt aus unserer Perspektive. Also die Benutzererfahrung ist sehr viel besser, ist digitaler. Es ist vor allem auch sehr stark optimiert für die Benutzung am Smartphone, wo viele Leute das gar nicht mehr am Computer, am Desktop machen wollen. Desktop-Version haben wir auch, aber ganz viele gehen für einen. Gehen eigentlich über die Apple oder die Android Apps, greifen auf uns zu. So, und der zweite Teil ist Preis. Der Preis ist insbesondere im Vergleich zu, ich sag mal, den klassischen Anbietern. Du hast jetzt ein paar Banken, ja, ob es jetzt im Sparkassen- und Volksbankenbereich ist oder größere Banken, ist der Preis ist wirklich für eine einzelne Transaktion, für einen Sparplan ist 80, 90% günstiger. Also für eine Wertpapierorder zahlt man nicht mehr 10, 20, 30 oder wenn man ein bisschen vermögender ist, ja auch gern mal, gerät man an die Oberlevels, 50, 60 Euro bei vielen, selbst anderen Online-Brokern. Und bei uns kostet das entweder 1 Euro pro Transaktion oder man hat zahlt eine Pauschale pro Monat 5 Euro und hat den Handel dann inbegriffen. Dazu fallen natürlich dann sozusagen Spreads an, aber die reinen Kommissionen, die wir berechnen, ist 1 Euro oder 5 Euro im Monat für alles.
Wie?
Also bessere User Experience und günstiger Preis das ist eigentlich das Neo bei diesen Neo-Brokern, ja.
Warum können Neo-Broker diese geringen Preise überhaupt anbieten? Also wie du gerade sagtest, die ganz Alteingesessenen, die machen ja nicht nur für 50, 60 Euro, sondern teilweise ja auch ein prozentualer Satz ohne Limit. Warum könnt ihr das darstellen, beziehungsweise wie verdienen Neo-Broker noch ihr Geld?
Genau. Also gibt verschiedene Bereiche, wo wir oder verschiedene Einkommensströme, wo wir Geld verdienen. Ich gehe die mal kurz durch und dann beantworte ich am Ende mit dem Abschluss, warum das bei uns günstiger darstellbar ist als bei anderen, insbesondere sozusagen bei klassischen Anbietern. Ja? Also wie verdienen wir Geld? Wir haben nicht nur einen Einkommensstrom, sondern verschiedene. Also bei uns ist es recht diversifiziert. Also es gibt kaum einen Einkommensstrom, der größer als 20% ist. Das ist über verschiedenste Sachen verteilt. Was gehört dazu? Also wir bieten neben dem Brokerkonto zum Beispiel eine Vermögensverwaltung noch an. Das ist recht einfach erklärt. Da gibt es nur eine Einkommensquelle und das ist die Vermögensverwaltungsgebühr. Ja, da nehmen wir 75 Basispunkte. Da geht noch Mehrwertsteuer runter, aber dann verbleibt bei uns ein halbes Prozent als Einkommen. So. Das ist relativ schnell erklärt. Dann im Broker-Modell ist mannigfaltig. Also wir verdienen einmal eine Gebühr direkt von den Kundinnen und Kunden. Das ist dieser 1 Euro oder diese 5 Euro pro Monat. Oder wenn sie eine Echtzeitüberweisung machen, dann fällt eine Echtzeitüberweisungsgebühr an. Dann gibt es bestimmte Gebühren, also für Aktien, ETFs, Fonds ist das alles gleich. Dann gibt es eine bestimmte Gebühr für Krypto, ist so ein Krypto-Spread, den man dann noch extra verdient. Krypto macht jetzt nicht jeder, aber wenn jemand Krypto macht, dann fällt das an. Dann haben wir Produktpartnerschaften. Also wir haben sogenannte Prime-Partner im ETF und im Fondsbereich und im Derivatebereich. Wenn da jemand ein Produkt handelt, dann bekommen wir eine Gebühr aus den Management-Fees, die diese Produkte sozusagen anbieten. Das ist eine Rückvergütung, ja. Die wird auch offengelegt. Da haben wir auch einen Report. Das ist die gesetzliche Lage, die man dann sozusagen schicken muss. Also man sieht es. Man kann es erklicken, wenn man das Produkt kauft, aber man kriegt auch einen Report im Folgejahr immer geschickt, was da bezahlt wurde.
Auch bei ETFs tatsächlich, ja.
Ja, da natürlich sehr, 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 sehr wenig, weil die Gebühren sehr, sehr eng sind. Ja? Im Aktienbereich nicht, weil eine Aktie ist ja kein Finanzprodukt, sondern eine Aktie ist, wenn man so will, nackt. Ja? Also kauft Tesla-Aktien, dann gibt es einfach nur Tesla, da gibt es ja keine Managementgebühr. So. Das ist ein Einkommensstrom. Dann gibt es einen Einkommensstrom, der beim Handel entsteht. Und zwar nicht die Gebühr, die die Kunden direkt zahlen, sondern eine Aktie, ein ETF, ein Fonds, eine Anleihe, wie auch immer, hat ja nicht nur einen Preis, sondern hat immer zwei Preise. Geld und einen Briefpreis. Und dieser Unterschied, der sogenannte Spread, da wird dran verdient. Wer verdient da dran? Der Market Maker. Der verdient nicht den vollen Spread, weil er hat auch Hedging-Kosten, der hat auch Risiko, was er übernimmt, aber er kriegt für die Dienstleistung, ja, wenn ich Kurse stelle, ist der Spread sozusagen seine Einkommensquelle. Ne? Weil in den meisten Fällen, wenn man handelt, wenn man an der Börse handelt, da handelt man manchmal gegen einen anderen Kunden. Also ein Kunde stellt sich ins Orderbuch mit einer Limit Order beispielsweise. Und wenn dann zu einem sozusagen im ähnlichen Zeitfenster mit einer gleichen Positionierung ein anderer Kunde reinkommt, dann treffen die sich sogar manchmal in der Mitte. Aber in den meisten Fällen ist das eigentlich nicht der Fall, sondern es wird ein Spread angezeigt. Ja, ich nenne es mal irgendein Beispiel. Ja, Aktie ABC steht da 99,9 auf 100, ja, also 10 Cent Spread. Und dann kann der Kunde sich entscheiden, will ich die kaufen oder will ich die verkaufen? Und dann kauft er sie für 100 oder verkauft sie für 99,10. Und diese 10 Cent, die hat der Market Maker dann als Roherlös und dann hat er Hedging-Kosten und Risikokosten, die runtergehen und davon behält er, ich nenne jetzt mal so beispielhafte Rechnung, davon behält er dann unter Umständen 5, 6 Cent als wirklichen Erlös. Und von diesem Erlös zahlen die Market Maker ebenfalls was aus, ja, das ist sogenannte Payment for Order Flow an die Retail Broker. Jetzt nicht nur die Neo Broker, sondern an alle Broker. Ja, alle Broker, die du so kennst, bekommen diese Zahlung. Aktuell noch. Nämlich Mitte nächsten Jahres, also im Sommer nächsten Jahres, ist das untersagt. Das ist so eine EU-Regulierung, die reinkam, das Payment for Order Flow Verbot. Da könnte ich jetzt selber sozusagen mich noch 2 Stunden für auslassen. Die ganz kurze Verkürzung ist, ich halte dieses Verbot für irrsinnig. Ja? Das ist entstanden, weil man dachte, man hat hier Verbraucherschutz und so. Eigentlich ist es ein Wettbewerbseinschränkungsverbot. Ja, lass die Leute doch selber aussuchen. Also zu welchem Broker du gehst und selbst bei uns im Broker, wir bieten Börsen an in München, GetEx, wir bieten eine in Hannover an, die EEX, da kommen wir später auch nochmal zu, wir bieten Xetra an, Leute können sich das selber aussuchen, bei manchen wird Payment for Order Flow bezahlt, bei manchen nicht, ist egal. Also das Ding ist jetzt erstmal leider in Bach gefallen, das ist verboten und dann muss man schauen, wie man sozusagen diese Einkommensquelle entweder schluckt und dem Kunden als Preis aufhaut oder wie man die ersetzt. Wir haben als einen Teil dieses Ersatzes sind wir selber Market Maker geworden, aber jetzt will ich auch nicht sozusagen, vielleicht hast du ja die Fragen eh noch später alle, die kommen, da reinstürzen, aber genau, das ist sozusagen mal verschiedenste Einkommensquellen. Dann verdienen wir, dann kann man an Zinsen mitverdienen, kleinen
Und die
Teil,
geht
weil
auch komplett weiter.
die geben wir weiter, richtig, geben wir weiter bis zu einem Cap. Was über dem Cap liegt, da verdienst du es, genau. Genau, also was gibt es noch?
Depotgebühr bei dem Prime Broker, die
Beim
5
Prime
Euro.
Broker diese 5, genau, die 60 € im Jahr. Und genau, und im Sammelsurium dieser ganzen Einkommensströme hast du halt sozusagen ein Einkommen und dann musst du schauen, ob das für den sozusagen für den mittleren Kunden bei allen Sachen, die du anbietest, passt. Wir haben auch eigene Produkte, das muss ich auch nochmal da kurz dazu sagen. Wir haben sozusagen, sind mit eigenem Produkt noch an den Markt gegangen, haben einen eigenen ETF gelauncht im Ende des Jahres. Es kommt jetzt ein Private Equity Produkt, das investierbar ist. Da verdient man natürlich mehr als bei einem ETF, ist aber auch ein ganz anderes Produkt, wird anders gepreist. Genau, und in dieser Summe hat man diese verschiedenen Einkommensquellen. Und warum sind wir trotzdem? Weil andere Broker, andere Banken haben ja auch diese breiten Einkommensquellen. Warum können wir das günstiger darstellen? Ein ganz, ganz wichtiger Treiber ist, dass wir zum einen auf neuer Technologie hocken. Also bei uns, unser ganzes Wertpapiersystem, unsere neue Plattform, auf der wir sind, die ist nagelneu entstanden, ja, auf der grünen Wiese. Und diese Altlasten mit alter Technologie umgehen zu müssen, das ist ein riesen Kostenblock für die klassischen Bankenanbieter. Also diesen Vorteil haben wir. Und die zweite Sache ist eine starke Vereinfachung. Ja, also wir bieten bei uns zwar drei Börsen an, aber wir bieten aktuell nicht 10, 15 oder 20 Börsen an, weil A, unserer Meinung nach brauchen die meisten Investoren das nicht. Ja, die Preise sind gleich oder ähneln sich eh sehr. Es kommt eher darauf an, gar nicht, kann ich noch irgendwo einen halben Cent Spread besser zeigen, sondern es kommt eher darauf an, zahle ich 20 € für eine Order oder nur einen oder habe ich eine Flat Fee? Und dadurch, dass wir das sehr stark verschlankt haben, kannst du sehr, sehr viel deiner externen Kosten, die sogenannten externen Clearing- und Settlement-Kosten, die kannst du gegeneinander netten und hast dann im Markt, ich mache jetzt ein bisschen Fachsprech, nur ganz wenige Schlussnoten, für die du tatsächlich externe Kosten berechnet bekommst. Und deswegen sind die variablen Kosten pro Trade bei uns ein Bruchteil von dem, was bei klassischen Banken oder anderen älteren Brokern anfällt.
Und die Folge ist ja auch, dass euer Personalapparat nicht ganz so groß ist wie bei klassischen Banken. Fällt das mit dazu rein?
Ja, achso, das
Heute
fällt
habt
natürlich
ihr
auch da. Genau, das
600
habe ich schon.
Mitarbeiter roundabout, ne?
Das ist für mich schon so das normale Leben, dass man das vergisst. Wir sind natürlich rein digital. Wir haben einen Kundenservice, bei dem man sich natürlich melden kann, aber ansonsten, wir haben keine Filialen, nichts dergleichen und sparen, aber auch keine Vertriebler. Ja, und von daher ja, ist das natürlich, wir haben Marketingaufwendung, ja, die wir haben, aber ansonsten keine Vertriebler, keine Salesleute, keine Filialen. Und deswegen ist das Ganze. Können wir natürlich eine höhere Anzahl von Kunden mit einer geringeren Mitarbeiterzahl und moderner Technologie ableisten. Und das trägt dazu bei, das Businessmodell, aha, jetzt kommt's, skalierbar zu machen. Daher der Name.
Okay. 600
Sonst
sind es. Sagst du,
mü
600
müssen wir uns
Mitarbeiter gesagt.
Unscalable Capital nennen. Das wäre doof. Ja?
Ja, das stimmt. Es sind 600 Leute bei dir in deinem Team aktuell?
Genau, 650 sogar aktuell.
Wow.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, so viel jetzt über Börse gesprochen haben und Payment for Order Flow
Und die
Verbot.
müssen natürlich alle arbeiten, wie verrückt.
Ja. Wegen dem Payment for Order Flow Verbot
Ja.
habt ihr wahrscheinlich die EEX gegründet. Das war ein strategischer Schachzug dann von euch, oder?
Teilweise, sozusagen. Das war eine Idee damit. Also ganz kurz, die EEX ist ja ein Marktsegment für Retail-Investoren auf der Börse Hannover. Die Börse Hannover, die gab es schon vor uns, ja. Die gibt es seit Hunderten von Jahren, glaube ich sogar. Und die Börse Hannover betreibt es auch. Wir stellen die Technologie und wir sind einer der Market Maker, nicht der einzige, einer der Market Maker, der Liquiditätsprovider auf dieser Börse Hannover. Genau, teilweise ist es durch diese Veränderung eigentlich, also das ist, ja, das ist ein Effekt, den diese Regulierungsvorgabe hatte, wenn man weiterhin günstige Preise für die Anbieter anbieten will. Und zum anderen ist es natürlich auch, wir vertikalisieren unser Geschäft immer weiter. Also typischerweise wie so ein Jungunternehmen, so ein jung Fintech. Wir sind vor 10 Jahren gestartet, aber fühlen uns trotzdem immer noch sehr jung. Da fängst du an und bist mehr oder minder eigentlich eine App, die auf der Infrastruktur von verschiedensten anderen Partnern sitzt. Und mittlerweile haben wir aber die Größe, dass wir das selber, jetzt nicht zu 100%, aber zu großem Teil selber machen können und auch selber machen wollen. Und das war die Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten auch immer noch mit Partnern zusammen. Also unser Partner, mit dem wir den Aufbau ja auch betrieben haben, ist die Baader Bank. Die bleibt auch Partner. Da ist ein großes Geschäft im sogenannten B2B-Bereich, das wir weiter betreiben. Und auch die Baader Bank bleibt mit GetEx weiter auch eine angebotene Börse bei uns, weil wir mehrere Börsen anbieten wollen, um den Leuten die Entscheidung zu lassen und natürlich auch als, wenn es irgendwo mal eine Verzögerung gibt, dass die Leute ein Fallback haben, sozusagen. Jetzt spreche ich immer so Denglisch, aber was heißt Fallback? Also ein bisschen eine Absicherung und in verschiedenste Börsen Ausführungsplätze haben, ja.
Also wenn ich jetzt über die EEX einen ETF kaufe, seid ihr nicht der einzige Market Maker. Also die Frage, der Hintergrund ist eben, wie sich die Spreads dann bilden
Genau.
werden. Ne? Weil bei Xetra, so als liquidester Handelsplatz, habe ich ja recht enge Spreads.
Ja.
Und
Also
das
die,
wäre auch eine Frage
ja, da muss man kurz die Marktmodelle so ein bisschen erklären. Also wir sind nicht der Einzige dort. Ja, es gibt noch einen anderen Market Maker, MWB da. Nichtsdestotrotz, also wie hat sich's, was im Vergleich zu Xetra, ja? Also bei Xetra hast du natürlich alle möglichen Market Maker und auch die sogenannten High-Frequency Trading Shops mit drauf, also die Optivas und Citadels und Susquehannas dieser Welt und andere, die dort hocken. Und Xetra ist für sehr große Orders, für institutionelles Geschäft der Platz, um zu handeln. Wir selber handeln ja auch auf, also wir bieten Xetra-Handel an, ja, haben da sogar den günstigsten Xetra-Handelskurs, glaube ich, in Deutschland mit 390 Euro. So günstig kannst du nirgendwo anders auf Xetra handeln. Und Xetra ist für größere Orders gut, für institutionelle Anleger gut. Für die kleineren oder mittelgroßen Orders ist diese Gebühr aber dann zu hoch. Ja, also wenn ich eine Order habe, 2000 Euro, 5000, aber selbst vielleicht 10 oder 15 oder 100.000 Euro, muss ich immer gegenrechnen. Die Nebenkosten, die ich habe, im Vergleich zu der günstigeren Order. Und es ist ein bisschen ein anderes Marktmodell. Bei uns handeln die Leute meistens, wie gesagt, direkt auf den sogenannten Touch. Also der Market Maker zahlt eine Quotierung und die gehen drauf. Bei Xetra kann man sich sozusagen ins Orderbuch stellen und warten, dass er einen jemand noch innerhalb des Spreads trifft, aber dann vergeht auch Zeit und ich habe nicht eine Ausführungsgarantie. Die meisten Retail-Investoren, die wollen sofort ausgeführt werden, sofort ausgeführt werden und sagen dann halt nicht, okay, der Spread ist 10 Cent und ich will jetzt aber nur 7 Cent zahlen. Bei großen institutionellen Anlegern ist das manchmal anders. Ja, die sagen, ich brauche jetzt nicht die Ausführung jetzt sofort, sondern ich habe jeden Tag irgendwelche Orders, mir ist das eigentlich egal, sondern ich möchte da sozusagen im Orderbuch nochmal ein bisschen mich reinstellen und warten, bis mich da jemand trifft. Genau, ansonsten ist die Spreads, die bei Xetra angezeigt werden, die bilden wir auch während der Xetra-Handelszeiten. Außerhalb der Xetra-Handelszeiten ist es etwas weiter, bilden wir die auch ab. Also sozusagen unsere Systeme laufen und gucken nicht nur bei Xetra, sondern gucken auch bei anderen Börsen, anderen Retail-Börsen, Tradegate und anderen in Hamburg, in Deutschland, wie ist die Quotierung, um eigentlich die gleichen Kurse zu stellen. Ja? Genau, weil wenn du weitere Kurse stellen würdest, das wäre einmal nicht gut für die Kunden. Ja? Gäbe es Kundenbeschwerden oder Kunden würden sagen, Mensch, bei Scalable, User Experience ist toll, aber ich bezahle da zu viel im Spread und dann gehen sie. Also so funktioniert Wettbewerb und dazu gibt es dann auch noch Regulierung. Das sogenannte in der MiFID-Verordnung der Das ist eine europäische Regelung zum Kapitalmarkt, ist das sogenannte Best Execution Prinzip verankert. Das Preis plus Nebenkosten muss dem Kunden die beste Gesamtausführung geben und garantieren. Und genau, da wollen wir uns dran halten, aber müssen uns da auch dran halten, ja.
Also wenn ich über die EX handle, kriege ich in Anführungsstrichen den besten Preis der angebotenen Börsen.
Genau, du kriegst den besten Preis und erst recht den besten Preis inklusive der Nebenkosten, weil das darf man nie vergessen, ne? Also natürlich gibt's irgendwie so, weiß nicht, du handelst Tesla. Wenn du jetzt nach die Tesla-Order nach New York schicken würdest, ja, da gibt es das vielleicht nochmal 1 Cent enger oder 2 Cent, ne? Also 20 Cent nicht, weil so eng ist dann auch nicht. Da könntest du vielleicht sogar noch 1 oder 2 oder 3 Cent enger handeln. Bloß es nützt dir nichts, weil du musst nach New York, du musst eine Fremdwährungsumtauschgebühr zahlen. Dafür nehmen die meisten Broker beispielsweise 0,25 oder 0,5% Umtauschgebühren. Also du sparst dann vielleicht einen Basispunkt Spread, musst aber 50 Basispunkte Fremdwährungsumtauschgebühr zahlen und hast dann nochmal höhere Gebühren für der Handel an einer Auslandsbörse. Und deswegen ist dieses Prinzip dieser auf Retail spezialisierten Börsen in Deutschland, das ist einmalig und ist in der Gesamtkostenbelastung, kannst du nirgendwo in Europa so günstig, insbesondere Auslandsaktien, ja, US-Tech-Aktien beispielsweise, die ja sehr beliebt sind, handeln wie in Deutschland.
Was unterscheidet euch von anderen Neobrokern, abgesehen davon, dass ihr jetzt quasi mit an einer eigenen Börse quasi mitmischt?
Genau. Ja, also da zielt deine Frage ja auch nicht hin, aber sozusagen, wir äußern uns nicht nie, nie negativ über andere Wettbewerber, sondern sprechen immer so für uns. Ja, und grundsätzlich muss ich aber auch dazu sagen, wir sind nicht der einzige Neo-Broker, ja, im Markt, obwohl das ein bisschen ein Kunstbegriff ist. Es ist einfach ein Broker, der es meiner Meinung nach günstiger und besser macht. Ja, aber nicht der Einzige und wollen aber auch nicht der Einzige sein, weil es braucht manchmal so eine Gruppe. Nicht 20, die können auch nicht jeder überleben, aber so zwei, drei, vier gute, die das dann in Deutschland und Europa machen und da dieses Modell nach vorne treiben und auch für Vertrauen im Markt sorgen. Deswegen, ich freue mich auch nie, wenn es irgendwie bei einem anderen Broker nicht gut läuft, ja, weil das schlägt dann immer auf so ein bisschen auf die Gesamtbranche zurück, ja. Und der Markt ist groß genug, dass wir da alle unser Geschäft machen können. So, das war jetzt das vornehme Vorgeplänkel. Was ist bei uns besonders? Wir haben einen ganz, ganz klaren Fokus. Wir wollen, mal aus der Kundensicht gesprochen, für die Kundinnen und Kunden, wenn die sich fragen, ich denke an entweder investieren oder ich denke an sparen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also einfach gute Zinsen zu bekommen, dann sollen sie bei Scalable Capital die beste Benutzererfahrung, habe ich schon drüber gesprochen, und vor allem den besten Preis in eigentlich jedem Instrument, in jeder Anlageklasse kriegen. Wir haben natürlich gestartet, Aktien-ETF und ETF-Sparpläne. Das war unser erster großer Schub. Dann haben wir es immer weiter erweitert. Dann kamen Derivate dazu. Jetzt kommt Private Equity dazu. Dann kommt Krypto kam dazu. Jetzt kommt dazu auch, dass wir Zinsen weiterreichen. Ja, die von unseren Partnerbanken oder von Money-Market-Instrumenten, die wir dafür einsetzen, dass wir die weiterreichen sozusagen an die Kunden und dass wir eigentlich, du willst entweder sparen ohne Kapitalmarktrisiken oder eine Geldanlage machen. Ob es jetzt ein diversifiziertes Aktienfonds, ETF-Depot ist dir überlassen. Dafür wollen wir den besten Preis, die beste User-Erfahrung bieten. Wo wir uns, glaube ich, noch unterscheiden im Vergleich zu anderen ist wir sind schon einer, der nach vorne geprescht ist und diese Vertikalisierung sehr stark betreibt. Also wir sind am Anfang nicht so in die Breite gegangen, sondern bauen erstmal in die Tiefe. Und die Tiefe kriegen dann dass man alles sozusagen als Monolith in einer Hand habt, das kriegen die Kundinnen und Kunden dann manchmal direkt mit. Oh, es gibt da jetzt gute Zinsenweiterreichung, aber manchmal auch indirekt, dass dann alles ein bisschen besser, flüssiger funktioniert. Das ist das eine. Und das andere, wir setzen in der Vermarktungsstrategie, ich meine, du hast so ein bisschen unsere kecken Sprüche da angesprochen, das ist das eine, aber es ist eigentlich eher, wir setzen sehr stark auf inhaltlich, ja, also wir betreiben selber einen Podcast, wir betreiben selber YouTube-Channels und nicht als Produktwerbung. Produktwerbung kommt meistens eigentlich nur so 5% der Zeit, würde ich schätzen, vor. Das meiste ist wirklich die Leute weiterbilden. Die Leute weiterbilden, entweder den Kapitalmarkt nahezubringen, zu erklären, was ist überhaupt so ein ETF, was unterscheidet die in ihrer Konstruktion, was soll das Ganze überhaupt? Und da haben wir ein ganzes Team für aufgestellt, um ja Finanzbildung, ja, dieser alte Ruf nach, es bräuchte eigentlich ein Schulfach Finanzen in der Schule, ja, kam dann aber nicht. Das wollen wir halt selber machen, ja. Und ich glaube, da sind wir, ja, da machen wir einen außerordentlichen Aufwand, und da sehe ich uns sozusagen gut positioniert. Und das dient ganz kurz noch, sorry, dass ich dir immer so ewig lange Antworten gebe. Ich
Alles gut.
fass mich gleich kürzer. Das dient natürlich einmal. Wir wollen Menschen zu Investoren machen, ja, und das dient einmal der Ausbildung. Das andere ist natürlich auch, es zahlt auf die Marke ein. Obwohl ich gesagt habe, na, wir machen da eigentlich ganz wenig Produktwerbung, ist es natürlich, es zahlt auf die Marke ein. Ne? Wenn du da ganz viele Leute, die haben sich das angehört und gesagt, ach Mensch, hier, was ihr da erzählt habt, oder hier der Christian Röhl, der ja bei uns unser Chief Economist ist, oh, das klingt ja alles ganz smart und irgendwie nett und sympathisch und das zahlt auf die Marke ein. Also ist dann sozusagen auch, hat einen direkten Marketing-Effekt, ohne dass es jetzt so ganz Marketing in your face ist. Hey, bei uns kannst du für 99 Cent handeln oder für einen Fünfer im Monat und das ist so, prägt, glaube ich, unseren Markenauftritt.
Das ist was mir persönlich gefällt. Also dieser frische Markenauftritt, dann die App oder generell das Frontend von euch finde ich persönlich am besten. Und ich habe schon andere Neo-Broker mir auch schon angeschaut und Kundenservice, wo ich sage, da kann sich der ein oder andere Neo-Broker eine Scheibe von abschneiden. Ne? Also die Wartezeiten, bis man bei anderen eine Antwort bekommt, empfinde ich persönlich doch sehr, sehr lang.
Ich meine, da sprichst du was an. Sehr gut, dass du mir den Stichwort gibst, Kundenservice, ja. Und da investieren wir sehr stark, ja. Ich meine, wir hatten auch mal eine Zeit, wo wir sagen, ach Mensch, das dauert viel zu lang, bis wir hier den Kunden eine E-Mail oder Telefon abgenommen haben. Da haben wir sehr, sehr stark investiert und investieren wir weiter, weil wir wollen da wirklich das nicht einfach nur als so ein, oftmals wird Kundenservice so ein bisschen als so ein Übel gesehen. Ach, warum melden sich die überhaupt? Und das versucht man möglichst günstig sozusagen abzuspeisen. Wir haben die Strategie, nee, die Leute sollen, also im Idealfall ist das alles so intuitiv und selbsterklärend, dass man sie eigentlich nicht melden muss, ja, weil wer will schon, wir geben den Leuten ja keine Aktientipps. Warum rufst du dann überhaupt deinen Broker an? Was soll das, ne? Aber wenn irgendwas mal nicht klappt, ja, und die sich bei uns melden, dass sie dann wirklich weggehen und sagen, okay, da habe ich eigentlich eine Serviceerfahrung gehabt, die nicht einfach nur okay war, sondern das hätte ich so gar nicht erwartet, und das ist an Spitzenpositionen im Markt, ja. Und das ist ein ganz klares, erklärtes Ziel und auch da investieren wir auch richtig viel.
Dennoch gibt es ja da draußen irgendwie Menschen, die euch bei Google oder anderen Bewertungsplattformen nicht so geil bewertet haben, was ich auch in der Vergangenheit jetzt von meinen älteren Kunden regelmäßig widergespiegelt bekommen habe. Ah, die Bewertungen sind ja nicht so gut. Das bezieht sich aber, ich sag mal, eher auf die Vermögensverwaltung Welch zu Corona-Zeiten, wo der Value-at-Risk-Ansatz nicht so wirklich gut funktioniert hat? Oder was sagst du
Ja.
Leuten, wenn die dich damit konfrontieren, dass es eben auch die ein oder andere kritische Bewertung
Ja,
bei euch gibt?
genau. Ich glaube, hat verschiedene Gründe. Ein paar muss man sich ganz ehrlich sozusagen zur Brust nehmen, ne? Und genau, in der Vermögensverwaltung, gerade in der Corona-Zeit, das ist jetzt im App das immer mehr ab oder ist eigentlich abgeebbt, aber da waren wir, das hat jetzt nichts mit dem Broker zu tun, aber ohne die ganze sozusagen Sache jetzt auch im Detail zu erklären, aber wir hatten eine Anlagestrategie, die eine andere Performance hatte und da waren die Leute nicht mit happy und dann kriegst du negative Reviews. So, jetzt haben wir das anders aufgestellt, haben das Modell verbessert, haben in der Vermögensverwaltung sehr viel mehr Anlagestrategien auch. Also das Ganze ist diversifizierter und im Broker, wo das meiste Geld unserer Kunden ja ist, da ist es ja eh entweder selber verwaltet oder mit professioneller Hilfe. Wie zum Beispiel dir als Honorarberater, da ist es dann eh, also die Performance ist dann eh nicht unsere Verantwortung dort. Genau, das stammt ein bisschen aus der Zeit. Teilweise sind diese Bewertungsplattformen, muss ich dann aber trotzdem auch sagen, und das soll nicht so, dass man jede Kritik dann mal wegschiebt. Manchmal werde ich da auch nicht so richtig schlau. Also wir haben sehr, sehr gute Bewertungen in den App Stores, weil die meisten gehen halt in den App Store oder halt in den Android, in den Google Play Store, laden die App runter. Und die Bewertungen dort, ja, die sind, wenn man so will, am unverfälschtesten, ja. Da sind wir einer der top-gerateten Apps mit sehr guten Noten. Dann gibt es so Bewertungsplattformen, da hat eigentlich jede Firma negative Bewertung, außer du setzt wirklich ein ganz aktives Team dran, was diese mehr oder minder eigentlich künstlich nach oben zieht, ja. Und wir haben uns entschieden, das nicht zu machen. Und deswegen verharrst du bei manchen Investment, bei manchen dieser Plattformen halt auf einem negativen Niveau. Manchmal sieht es auch ein bisschen sehr komisch aus. Frage ich mich, wer schreibt das Zeug? Also, ja. Also, das ist so. Manche Sachen nehmen wir sehr ernst, nehmen uns vor die Brust. Andere Sachen, da sagst du ein bisschen, okay, da kann ich mir selber keinen Reim drauf machen. Und ich will jetzt nicht hier professionelle Dienstleister ransetzen, um das künstlich nach oben zu drehen. Dann ist das halt so, ja.
Jetzt, wo wir gerade bei negativen Kommentaren sind, ich hatte ja vor ein paar Monaten ein Video gemacht zum neuen Scalable und ich habe dort gesagt, dass im Rahmen der Umstellung bzw. des Depotübertrags die Bruchstücke, die insbesondere Sparplankunden haben, verkauft werden. Ja, also einmal, weil ihr euch da in dem Kleingedruckten das Recht einräumt, aber ich jetzt auch in meinen fast 20 Jahren Finanzbranche noch nie erlebt habe, dass Bruchstücke übertragen werden. Kannst du da mal
Dann
Licht ins
wird es
Dunkel?
für dich das erste Mal bald.
Ja, dann freue ich mich,
Ja.
wenn du da mal Licht ins Dunkel bringen
Genau,
kannst.
nee, das kann ich kurz technisch erklären. Es gibt zwei Arten. Also bei uns ist ja, wenn du einen normalen Einzeldepotübertrag machst, ja, zu uns, von uns weg, ja, wo ich natürlich nicht so rate, ja, diese Einzeldepotüberträge oder beispielsweise jetzt von der Depotführung Baader Bank zur Depotführung Scalable. Ein Einzeldepotübertrag, da werden tatsächlich, das geht aktuell nicht anders, die Bruchstücke verkauft in Cash und die ganzen Stücke übertragen und das Cash dann ebenfalls mit überwiesen. So, das ist eigentlich der Standard im Markt, genau wie du das erfahren hast, das geht nicht anders. So, bei uns kommt jetzt eine Besonderheit rein, also diese Einzeldepotüberträge gibt es, aber die meisten Kunden werden im vierten Quartal als Gesamtheit übertragen. Das ist ein Prozess, der über ein Wochenende stattfindet, ja, oder vielleicht aufgeteilt auf 2 Wochenenden, aber in einem, wo die Kunden gar nichts von mitkriegen. Das heißt, du gehst Freitag in deine App, Freitagabend, ja, 23 Uhr hört der Handel ja auf und am Montag ist dann alles übertragen, inklusive aller Historien, inklusive aller Steuerdaten und auch da werden die Bruchstücke ebenfalls mit übertragen. Das ist ein großes Projekt, an dem wir gerade sind. Das wird im vierten Quartal sozusagen realisiert. Und da ist tatsächlich, da werden die Bruchstücke mit übertragen. Wer einen Einzelübertrag jetzt macht, ja, von mit irgendwelchen Banken zu oder von uns weg, da ist tatsächlich so, wie du sagst, da müssen die verkauft werden.
Okay, ja, perfekt. Jetzt, wo wir beim Sparplan sind, ich werde das ein oder andere Mal von Kunden gefragt, ob sie einen Sparplan für ihre Enkelkinder einrichten können. So, und jetzt gibt es ja bei euch noch keine Junior-Depots. Wird sich das mal irgendwann ändern?
Ja, das ändert sich. Also es kommen in ein ganz genaues Datum kann ich dir noch nicht sagen, aber es kommt dieses Jahr auf jeden Fall und hoffentlich sozusagen nicht nur zum Jahresende, sondern schon deutlichen Schnaps früher wird es Kinderkonten geben und auch Gemeinschaftskonten, sodass wir diese, weil aktuell bieten wir ja in dem Broker zumindest nur eine Depotart an und zwar für Erwachsene. Einzeldepots und dann gibt es Kinderkonten und mit allen Sachen, die natürlich da im Detail vorteilhaft sind, und zwar Kinderdepots. Wenn ich diese Freistellung beantrage oder die, was heißt die VZ-Bescheinigung, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, dann du zahlst ja erst ab einer bestimmten Summe überhaupt erst Einkommen, egal ob Kapitalertragssteuer oder Einkommenssteuer, und dann kannst du sozusagen für Normalsterbliche, die da jetzt nicht 20.000 Euro Kapitalerträge für ihre Kinder jedes Jahr realisieren,
Nicht
ist das
Veranlagungsbescheinigung, meintest du, ne?
genau nicht Veranlagungsbescheinigung, genau.
NVR, genau, ja.
NV, sorry,
Ja, genau,
NV,
ja.
richtig. Zahlst du eigentlich als Normalsterblicher bis, glaube ich, 11.000 Euro gar keine Steuern
Ja, fast
und
13 mittlerweile, ne?
oder
Mit
fast 13.
inklusive Sparerpauschbetrag sind es jetzt roundabout 13.000 Euro,
Ja.
die du steuerfrei vereinnahmen
Ja,
kannst.
super, genau. Da kommst du ja eigentlich nicht ran. Ja, es muss ja wirklich sehr der Kapitalertrag, ist ja nicht nur die Anlagesumme, sodass Kinder dann eigentlich gar keine Steuern zahlen. Wenn dann dazu noch die sozusagen diese Frühstarterrenten kommen, dann kann das natürlich einen richtigen Boost geben, um für die Minderjährigen, für die Kinder eine tolle Vorsorge zu betreiben.
Wenn ich jetzt kein Gemeinschaftsdepot mache, beziehungsweise eigentlich sollte niemand ein Gemeinschaftsdepot machen wegen dem Thema Steuerfalle, aber wenn ich jetzt ein Einzeldepot mache, wo kann ich eine Depotvollmacht erteilen? Also vorher war das ja so über die Baader Bank, da konnte man sich ein PDF runterladen bei Google. Wird das in Zukunft bei euch komplett digital möglich sein?
Das wird in Zukunft, also aktuell kannst du bei uns eine Vollmacht, aber eine postmortale Vollmacht, ja, also wenn jemand verstorben ist, einräumen, eine Vollmacht im Sinne von, ich möchte jetzt gerne hier, dass eine dritte Person, der Stefan, das für mich macht oder für die Kinder, das geht aktuell noch nicht, das kommt aber ebenfalls.
Okay. Wird auch
Digital sein.
ein Auszahlplan bei dem Broker-Modell kommen? Weil in der Vermögensverwaltung habt ihr den ja schon.
Genau, wir haben Auszahlplan in der Vermögensverwaltung, in dem Broker. Es steht auf, ich will dir jetzt nicht zu viel versprechen. Also, wie das bei uns läuft, wir haben so eine Produktwunschliste, teilweise Sachen, die wir selber draufschreiben, nicht immer Sachen, die auch sozusagen ersichtlich sind, sondern die hinter den Kulissen ablaufen. Also einfach, um das Geschäft stabil zu halten, wenn jetzt der nächste große Volatilität wieder in den Markt kommt und wir haben nicht nur 1,3 Millionen Kunden, sondern halt 2 Millionen Kunden, dann muss das Ganze gut und stabil durchlaufen. Das sind manchmal Sachen, die sozusagen Kunden gar nicht mitkriegen, aber die stehen da drauf und dann stehen natürlich sozusagen direkt Sachen, die Kunden sehen, also neue Produkte, neue Features. Und das steht mit drauf, weiß bloß nicht, wie hoch einklassifiziert. Ich glaube nicht, dass es zumindest nicht in diesem Jahr kommt, aber es steht mit auf der Produktliste und jetzt müssen wir uns halt dann irgendwann mal bis zu dem Punkt nach vorne arbeiten, ja.
Okay, ihr habt ja einen Antrag für eine Vollbanklizenz gestellt. Was denkst du, wird es da soweit sein und was geht damit dann her? Also auf was werden wir uns freuen dürfen?
Ja, also ich hoffe bald. Wir warten da und es, wie gesagt, hängt eigentlich nur noch an kleinen Dingen und ja, wir hoffen, dass wir die bald kriegen. Und ja, was gibt es dann? Da muss ich dich kurz noch vertrösten, weil wir haben da tolle Ideen, aber die wird es dann sozusagen, die geben wir. Ein paar Sachen habe ich ja schon durchscheinen lassen, so Kinderkonten und Gemeinschaftskonten, aber das ist sozusagen, hat eigentlich nichts mit der Bank zu tun. Ja, es wird ein paar sehr schöne Sachen geben, aber da bitte sehe es mir ein, da kann ich jetzt, da kann ich noch nicht so unter die Motorhaube schauen lassen. Aber die Kundinnen und Kunden werden sich freuen. Also generell wird das Angebot immer weiter ausgebaut und da wird es ein paar sehr, sehr schöne Sachen geben.
Wie
Merkst
Zahlungsverkehr bei
du
einem
es
ganz
an
großen,
meinem schiefen Lachen?
wahrscheinlich auch Zahlungsverkehr oder wie bei einem ganz großen
Ja,
Marktteilnehmer.
Zahlungsverkehr, nee, das erstmal noch nicht.
Okay.
Es wird coole Sachen geben, aber wir fokussieren uns schon mal voll und ganz auf das Thema investieren, sparen. Ja, ich meine, Kredite kannst du dann sozusagen auch. Wir machen ja schon so ein Lombard, so ein Wertpapierkredit, den haben wir jetzt schon. Das wird aufbauen. Aber so richtig, also so ein bisschen Girokonto anbieten, das will ich nicht ganz ausschließen, aber das zumindest auf kurze, mittelfristige Zeit, also ich sag mal so die nächsten 2 Jahre, ist das erstmal nicht geplant, weil wir voll und ganz dem Thema investieren und sparen uns widmen wollen.
Plant ihr auch da also enger mit Honorarberatern zusammenarbeiten, was mich natürlich sehr interessieren würde, weil aktuell ist es eben noch so eine Krücke, dass man den Kunden beim Handeln quasi per Online-Konferenz begleiten muss. Schöner wäre es zu sagen, man hat ein Berater-Frontend, wo man für den Kunden Orders vorbereiten kann, die der Kunde dann nur über seine App freigeben muss.
Ja.
Weil aktuell ist es eben so, dass ja die meisten auch Honorarberater mit einer FFB, einer FNZ, Fonddepotbank zusammenarbeiten, was ja eher so die Haus- und Hofbanken der typischen Finanzindustrie mit teils echt abartigen und auch versteckten Kosten im ETF-Handel
Ja.
operieren.
Ja. Also lustigerweise hast du mich ja eigentlich auf das Thema so gebracht. Ja, weil ich hatte da gar nicht so dran gedacht. Und als wir dann, ich glaube, es war vor einem Jahr oder so, haben wir ja dann das erste Mal da persönlich gesprochen. Und ich finde das reizvoll. Und ich kann dir bloß noch nicht versprechen, wann es kommt. Weil, und das ist wie gesagt gar nicht, dass ich sage, oh, ich glaube da nicht an den Markt und so, sondern es ist einfach, wir arbeiten hart und sind auch agil und das Ganze. Aber du musst eine Sache nach der anderen machen. Und wir machen ja nicht nur Sachen in Deutschland, wir wollen auch noch ins europäische Ausland gehen. Da gibt es viele Sachen, die man noch sozusagen bauen muss. Und also lange Rede, kurzer Sinn, ich will dir nicht falsche Hoffnungen machen. In diesem Jahr auf gar keinen Fall, das wäre sehr unrealistisch, aber es ist eine reizvolle Sache, weil mir war das gar nicht so bewusst, dass manchmal da die Profis sozusagen nochmal extra zur Kasse gebeten werden und diese Plattformen, weil sie wissen, sie haben keine Konkurrenz, sich da sehr in Sicherheit wiegen. Also das wäre schon was sehr, sehr Reizvolles und würde natürlich auch, also ich meine, die Honorarberatung ist ja 1:1 mit unserer Mission, ja, Kosten niedrig zu halten. Honorarberatung ist komplett interessenskonfliktfrei, ja, das ist eine ganz tolle Sache. Und da sozusagen die Plattform zu sein, die Plattform des Vertrauens oder die Plattform der Wahl für diese, ja, für diese Berufsgruppe, das wäre sehr, sehr, sehr cool. Hast du lustigerweise in Amerika, also da ist die größte Investmentplattform neben Fidelity, ist da so Charles Schwab, ja, kennt man hier nicht, aber in Amerika ist es riesengroß, 30 Millionen Kunden drauf. Die haben das ebenfalls mit diesen unabhängigen Finanzberatern und Honorarberatern, da haben die so Agent-Tools gebaut und das war ein sehr, sehr großer Schub für die in ihrem Wachstumsprozess. Also ja, Lust habe ich da drauf. Wir müssen bloß noch ein paar andere Sachen vorher machen.
Würde sich der Kreis halt schließen, ne? Also mit halt wirklich ehrlicher Finanzberatung, ne? Weil da ist jetzt gar nicht das Thema, dass Berater irgendwie zur Kasse gebeten werden, sondern eher der Kunde, ne? Und
Ja.
man kann ja auch ETFs über die besagten Banken handeln, aber die gehen halt nicht über die Börse, sondern handeln gegen einen Market Maker, der den Preis überschrieben gesagt stellen kann, wie er will. Ich kriege es als Kunde halt nicht mit. Und ich habe es selber bei einer Kundin erlebt, dass der Market Maker einen Kurs gestellt hat, der höher war als der höchste Kurs am gleichen Tag auf Xetra. So, und bei einem Volumen, in dem Fall von 1,3 Millionen, hat das direkt mal 5.000 € Unterschied in Transaktionskosten gemacht.
Ja,
Plus
ja.
halt diese Fremdwährungspauschalen. Also wenn du jetzt einen MSCI World Handel mit den US-Dollar aufgelegt ist, dann habe ich beim Kauf und Verkauf auch immer noch eine versteckte Gebühr. Aber jetzt sagtest du eben ins Ausland gehen, was auch nochmal eine gute Überleitung ist. So seit mehreren Monaten haben wir viele Menschen von Deutschland die Schnauze voll und überlegen auszuwandern. Und dabei fällt ja sehr häufig die Schweiz. So abgesehen davon, dass man bei
So,
euch.
ich dachte, wir beide gehen nach Buenos Aires.
Okay.
Ja?
ist die Schweiz ja
Die
ein begehrtes
Schweiz.
Ziel.
Ja, nee,
Ne?
ist ja.
So, und man kann ja zwar bei euch ab nächsten Monat, glaube ich, Schweizer Aktien handeln, aber aus dem Schweizer Markt, aus dem Brokergeschäft, habt ihr euch ja zurückgezogen. Meine Frage ist jetzt, wenn ich in die Schweiz auswandere, kann ich mein Scalable Depot prinzipiell behalten oder nicht?
Ich gucke gerade mal. Ich glaube, ich hatte das lustigerweise letztes Mal eine Frage, das habe ich dem gefragt. Also, ich glaube, du kannst das Depot behalten. Es ist nicht, dass wir dir kündigen, wenn du in die Schweiz gehst. Du hast natürlich in Euro geführt. Ja, wenn es jetzt Schweizer Franken, dann hast du eine andere Währung. Wir sind aktiv nicht in der Schweiz. Da kann ich gleich mal erklären, warum das ein bisschen ein spezieller Markt ist. Wir dürfen also in der Schweiz keine Kunden ansprechen, keine Kunden einwerben und auch nicht so tun, weil wir es nicht sind, als wenn wir ein Schweizer Finanzinstitut sind. Aber wenn du jetzt als Deutscher ein Depot bei uns hast und gehst in die Schweiz, das behältst du weiter. Ja, das kannst du weiter behalten.
Dann habe ich natürlich, wie du gerade sagst, dann das Wechselkursrisiko Euro-Schweizer Franken.
Wechseln, wir machen keine automatische Steuerabrechnung. Ich meine, soweit ich weiß, haben die Schweizer ja keine Kapitalertragssteuer, aber sie haben eine Steuer auf Zinsen. Und wir würden dann einfach dich ebenfalls sozusagen da nicht veranlagen. Ja, das heißt, du musst dann selber dich selber darum kümmern, was gilt es zu versteuern. Auf der steuerlichen Seite bist du dann selber überlassen, wohingegen wir ja für die deutschen Kunden das alles automatisch machen und Abgeltungssteuer mit Kirchensteuermerkmalen alles automatisch berücksichtigen.
Also wird es perspektivisch Brokergeschäft in der Schweiz nochmal geben? Also werdet ihr einen zweiten Versuch starten oder ist das
Ja,
Thema
die
schon durch?
Schweiz ist schon, die ist dahingehend interessant. Ich meine, sie haben nicht so viele Leute, aber es gibt da großes Vermögen. So. Und es gibt im Online-Investment-Bereich eigentlich nur einen Anbieter, Swissquote, ja, wo wir der Meinung sind, dass wenn wir dort wären, ja, mit unserer User Experience und unserem Preis da erfolgreich sein könnten. Aber man muss bedenken, die Schweiz ist halt schon ein Sonderfall, weil wir können unsere BaFin-Erlaubnis nicht in die Schweiz transferieren. Wir können mit der BaFin-Erlaubnis, die wir in Deutschland haben, es gibt ein sogenanntes EU-Regelung, das nennt sich Passporting. Du kannst, wenn du eine Erlaubnis hast, eine Bankerlaubnis, Vermögensverwalter, Wertpapierinstitut, wie auch immer, die kannst du in jedes andere EU-Land sozusagen rüber transferieren und Business dann in Spanien und Irland und sonst wo machen. Nur halt in der Schweiz nicht, weil die sind nicht EU. So, das ist das eine. Fremdwährung ist das andere. Und dann hat die Schweiz aber noch ein paar besondere Sachen. Und zwar, du musst das bei ganz bestimmten Datencentern, die Daten lagern, die dürfen die Schweiz nicht verlassen. Also es ist ein ich sag mal, du musst die Firma nicht komplett neu bauen, aber du musst du musst schon sehr viel, also der Sprung in die Schweiz ist x-mal komplizierter als der Sprung nach Frankreich oder Italien oder Spanien für uns. Und das schützt natürlich auch die inländischen Anbieter dort, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich hätte mal wieder Lust in die Schweiz, aber ist schon ein dickes Brett. Da machen wir andere Sachen vorher. Ja.
So, jetzt ist ja mindestens die alte Regierung daran schuld, dass die Menschen eher sehr unzufrieden hier sind. Böse Zungen würden sagen, es gibt in Berlin, der dafür also für verantwortlich ist, nicht nur einen Schwachkopf. Und so hat ja der Karl Lauterbach sich über ein Plakat von euch, was hier in Köln hing, mit der Aufschrift Rentenreform jetzt downloaden, auf X ja sehr echauffiert.
Ja.
Was hast du gedacht, als du davon mitbekommen hast? Und gab es da zwischenzeitlich eine Aussprache, die der Herr Röhl, glaube ich, fokussieren wollte?
Ja, das war echt lustig, weil genau, wir haben ja immer diese bestimmte Plakate mit immer, die haben immer ein bestimmtes Thema und diesmal war das Thema sozusagen die Bundestagswahl und dann haben wir das so ein bisschen aufgegriffen, ja. Und also am allerersten, als ich es gesehen habe, weil es poppte auch immer links und rechts auf und Journalisten riefen an, das wurde ja dann in der Bild-Zeitung Artikel drüber geschrieben, und überall poppt es auf, weil das hat eine riesen Reichweite gehabt. Ja, also wirklich eine 500.000 Views oder mehr, ich müsste mal nachschauen, also wirklich gigantisch groß. Und mich hat es am Anfang gewundert, weil ich habe gar nicht verstanden, was er als Kritik da hatte. Ich glaube, er hat das Wort Rentenreform jetzt downloaden. Ich glaube, Download, er wusste, er war, ich glaube, er hat das Wort falsch verstanden, weil er hat gedacht, wir wollen die Rente downgraden. Das war in seiner Antwort so, ja, jetzt die Rente runterzustufen. Nee, downloaden heißt nicht was herabsetzen, sondern sozusagen, also wir haben ja gesagt, lade bei uns die App runter und dann habt ihr eure Rentenreform. Ja, also, weil bei uns kannst du hier günstige ETF-Sparpläne und da kommt mehr bei raus als einer Staatsrente. Das wäre eigentlich so ein bisschen die Idee. Also ich glaube, er hat es einfach falsch verstanden. Und dann natürlich, also wirklich 99,9% der Kommentare waren für uns und so ein bisschen so gegen ihn nach dem Motto, ey, bevor ihr euch so weit aus dem Fenster lebt, macht doch mal einen richtig anständigen Job bei der Rente, bevor du hier sozusagen die Anbieter, die tausendmal mehr für Anleger in Deutschland gemacht haben, als ihr hier beschimpft. Und ich muss sagen, ich hatte ja dann die Idee, ihn zum Mitarbeiter des Monats ausrufen zu lassen, ne? Weil das hat so viel Presse gebracht für uns und Aufmerksamkeit, ja, aber genau, das ist das Positive. Das Nachteilige ist, man muss wirklich über den Kopf schütteln. Jetzt, also Lauterbach ist ja Gesundheitsminister oder gewesen, aber ja, die Politik hat eigentlich in den letzten 20 Jahren herzhaft wenig gemacht, dass private Investoren hier nach vorne kommen. In Deutschland, aber eigentlich noch mehr in Europa. Die meisten Regeln, die kamen, die Verbraucher schützen sollten oder stärken sollten, haben genau das Gegenteil bewirkt. Das ist leider die Erkenntnis. Und ich hoffe mal, dass jetzt ein anderer Wind einzieht.
Was würdest du dir von der zukünftigen Regierung wünschen im Hinblick auf das Thema Altersvorsorge investieren?
Ja, ich würde mir wünschen, also es gibt ganz lange Liste, aber die Hauptsache, die ich mir wünschen würde, ist, dass eine gute, einfache Reform der privaten Altersvorsorge, insbesondere eine Riester-Reform. Ja. Du kannst da hier in Deutschland, kannst ja anlegen, ja, bei uns oder anderen auch sehr günstig, zahlst dann aber sozusagen immer, also Abgeltungssteuer zahlst du auf Gewinne, das ist klar, aber du zahlst vor allem mit komplett versteuertem Geld, also aus deinem Nettogeld, was durch Einkommenssteuer, durch Sozialbeiträge, durch alles Mögliche durchgelaufen ist, das kannst du zum Anlegen benutzen. Und man sieht, dass in den Ländern, die eine hohe Kapitalmarktquote haben, das heißt, wo ein hoher Anteil der privaten Haushalte, der privaten Leute am Kapitalmarkt direkt investieren, das ist USA, das ist Großbritannien, das sind aber manchmal auch Länder wie Singapur oder Australien. Was haben die alle? Ja, die haben, neben ein paar anderen Sachen, haben die vor allem, die haben einen steuerlichen Anreiz, am Kapitalmarkt zu investieren mit ganz wenig Sonderbedingungen. Und der steuerliche Anreiz kommt meistens in zwei Formen daher. A, dass die Leute aus dem Vorsteuereinkommen, also aus dem Brutto, investieren können, nicht aus dem Netto. Damit hast du dann, je nachdem, welcher Steuerklasse du bist, aber bei deiner Kundschaft, die sozusagen etwas mehr Einkommen hat, fast doppelt so viel zum Anlegen. ja, weil es Vorsteuer ist und es wird nachgelagert dann erst versteuert oder manchmal wie in England sogar nie versteuert, ja, bis zu bestimmten Schwellenwerten. Und das Zweite ist, dass du kleinere Leute, die sich das nicht so leisten können, dass du die bezuschusst. So. Und diese Sachen gibt es lustigerweise schon in Deutschland, dass du aus Vorsteuerkommen einkommst und eine Bezuschussung kriegst, aber in Murks Produkten, nämlich Riester und Rürup. Riester und Rürup
Und
sind ja genau
BAV,
das.
ne? Und
Genau,
betriebliche,
und
die
genau.
betriebliche Altersvorsorge, ne?
Betriebliche Altersvorsorge auch, genau, die können unterschiedlich ausgestaltet sein, aber alles halt sehr, sehr starr, sehr starr. Sehr in ganz engen Einkommensbändern lohnt sich das mit zu vielen Nebenbedingungen ausgestattet und halt auch jetzt bei Riester und Rürup, was kneift die vor allem? Also bei Riester beispielsweise, dass du eine Kapitalgarantie geben musst für die ganzen Einzahlungen. Da musst du sagen, okay, die Auszahlung später fällt nie unter die Einzahlung. Das klingt erstmal so toll. Also jemand, der sich nicht groß auskennt mit Kapitalmärkten, sagt, also willst du mit oder ohne Kapitalgarantie anlegen? Ja, mit Kapitalgarantie ist ja,
Ja,
hört sich viel
logisch.
besser an. Nein, Kapitalgarantie ist eines der teuflischsten Sachen, weil über einen langen Zeitraum du sparst 20, 30 oder 40 Jahre vielleicht für die Rente an, ja, wenn du mit 20 anfängst zu arbeiten, ja. Da ist eine Kapitalgarantie führt dazu, dass ein ganz kleiner Anteil deines Geldes überhaupt nur in Aktien investiert werden kann. Und das meiste muss in festverzinslichen, in Anleihen angelegt werden. Und das heißt, deine Rendite ist total geschmälert. Die Produkte versteht auch keiner so ganz, ja. Und deswegen ist diese Kapitalgarantie gehört weg und auch diese Verrentungsverpflichtung am Ende, die gehört weg. Ja? Und wenn man die beiden wegfallen lässt und den Leuten sozusagen erlaubt, ich sage mal, ein ganz normales Aktiendepot, ganz normales ETF-Depot aus Vorsteuereinkommen, dass sie erst später die Steuern zahlen und für kleinere Einkommen, jüngere Menschen, Berufsstarter eine Bezuschussung macht, das wäre das ideale Ding. Das lag schon auf dem Tisch mit dem Altersvorsorgedepot unter Christian Lindner. Das sollte ja dann durchgehen, aber dann leider ist ja die Regierung auseinandergefallen. Aber das braucht es auf jeden Fall. Und es steht zwar im Koalitionsvertrag drin, dass man es das bringen will, aber es steht noch zu unkonkret drin. Jetzt muss man schauen, dass hoffentlich unter, wie man so hört, ich weiß nicht, ob es heute jetzt, oder ich glaube, die Ministerposten werden ja jetzt bei der SPD zumindest am Anfang Mai bekannt gegeben. Dass unter der SPD, dass das ebenfalls den Stellenwert kriegt, den's verdient, ja. Und ja, das wäre eine super wichtige Sache, um jetzt mal von den 15, maximal 20% der Bevölkerung, die am Kapitalmarkt direkt anlegt, das mal hochkriegt auf 30, 40 oder 50%. Ja, das wär das naheliegende Ziel. Und es ist eine super wichtige Sache für so viele Sachen nicht, also für die private Altersvorsorge ist es wichtig, um die Pensionslücke zu schließen. Es ist aber auch wichtig, um mehr Gelder am europäischen Kapitalmarkt zur Verfügung zu stellen, die Teilhabe überhaupt zu spüren an Unternehmen, ja, und nicht sozusagen immer nur die Altersversicherung in die staatliche, ja, in die staatliche Hand zu geben, die ja damit nichts macht, ne? Das ist ja das Krasse. In Deutschland wird ja, das hört sich immer so krass an, aber das deutsche Rentensystem, so wie es aufgesetzt ist, als Umlageverfahren, ist ein sogenanntes Ponzi-Scheme eigentlich.
Ja.
Das Geld, was du einzahlst, wird nicht für dich angelegt, sondern wird ausgezahlt an andere. Und du musst darauf hoffen, dass wenn du in Rente gehst, dass dann genügend neue Einzahler sind, die für deine Auszahlung gerade stehen. Also ich habe es ein bisschen überspitzt gesagt, aber so funktionieren Ponzi-Schemes. Dein Geld wird nicht angelegt, sondern einfach nur sozusagen ausgezahlt. Und du musst immer hoffen, dass mehr Gelder in Zukunft reinkommen, um die Auszahlung zu decken. Und es wird nicht am Kapitalmarkt angelegt, nicht wie das manche andere Länder wie Kanada machen oder wie skandinavische Länder. Irrwitzig, irrwitzig. Ja, und da müssen wir endlich aufwachen.
Ja, und überspitzt gesagt geht es ja auch, oder hat man das Gefühl, dass es überhaupt nicht um den Wohlstand des Sparers oder Anlegers geht, sondern eher um den Wohlstand derjenigen, die, sorry, diese ganze Scheiße verkaufen. Also Riester, Rürup, BAV, ja, also die Provisionen einmal, die vorne richtig reinhauen, plus die laufenden Provisionen, dann will der Versicherer noch was verdienen, dann heißt es per se, ETFs sind scheiße, also werden dann sämtliche aktiv gemanagte Fonds aus dem jeweiligen Konzern dann standardisiert angekreuzt und am langen Ende bleibt dann für denjenigen gar nichts über. Das heißt, da müsste aus meiner Sicht die Korruption unserer eigenen Politik im Rahmen der Finanzlobby, weil die auch ordentlich Parteispenden erhalten, wie von einer deutschen Vermögensberatung beispielsweise, dass das mal ein Ende nimmt, oder?
Also Riester ist wirklich eins der, würde sich eigentlich mal, also vielleicht strengen wir das sogar selber mal an, da so eine Rechnung zu machen. Also Riester gibt es seit etwas über 20 Jahren. Ich glaube, es gibt in Deutschland 12, 13, 14 oder 15 Millionen Riester-Verträge sogar, aktuell laufende. In den letzten Jahren haben sie sich nicht mehr gut verkauft, aber sonst wären es noch mehr. Du musst dir überlegen, was hat die letzten 20 Jahre stattgefunden? Wir haben einen Anstieg der Aktien, Kurse, der Börsenbewertung, vor allem in den USA, ja, gesehen, wie wir ihn noch nie, eigentlich noch nie, zumindest die messbare Zeit, ja, wenn du die letzten 100 Jahre an den Börsen, das war so als Datenmaterial zurückliegt, zurückgeht, waren die letzten 15, 20 Jahre einer der, mit Einschnitten natürlich, werden, weißt ja alles, was war, Finanzkrise und Eurokrise und Brexit und es gab immer und jetzt hier erst neulich vor ein paar Wochen wieder mit Trump, aber immer wieder mit Erholung versehen. Und sozusagen über den Zeitraum hast du eine Performance abgeliefert, sogar risikobasiert, wenn man diese sozusagen Volatilität mit einrechnet, die hat es in den letzten 100 Jahren nicht gegeben. Also ein absolut tolles Umfeld. Und wenn du jetzt 20 Jahre lang einen Riester-Vertrag gehabt hast, hast da eingezahlt, wie viel ist übrig geblieben? Meine Schätzung und was ich gesehen habe, wenn ich mal ich habe ja keinen selber, aber wenn ich bei Verwandten mir diesmal reingeschaut habe, ist eh kompliziert genug, das zu verstehen, ja. Selbst für einen Experten. Was ist übrig geblieben? Noch nicht mal ein Inflationsausgleich. Also, das ist, ich glaube,
Ist
Riester
sogar
ist eine.
also meist ist man ja unterhalb noch der eingezahlten Beträge. Also da fällt mir jetzt
Genau.
gerade ad hoc
Riester ist
ein.
eine der größten Finanz, ich weiß, ein hartes Wort, aber Abzocken, Verbrechen, die wir
Ja.
eigentlich in absoluten Summen gigantisch, was man den Leuten da sozusagen weggenommen hat, beziehungsweise ihnen. Was ihnen eigentlich gestanden hätte, wenn sie jetzt mal, sage ich mal, ganz naiv in ein breit gestreutes Aktien-ETF oder Fonds, also selbst sogar ein aktiv gemanagtes Fonds mit ihren etwas höheren Gebühren, aber halt ohne diesen Riester-Mantel, hätte mi aber Milliarden um Milliarden um Milliarden in die privaten Hände gebracht. Also mit Ansage gegen die Wand gefahren von der Politik. Industrie hat ihre Rolle gespielt, aber dass die Politik das so mitgemacht hat, ist wirklich ist eine Sauerei, kann man nicht anders sagen.
Ja. Fällt mir jetzt gerade, hat mit Riester jetzt nichts zu tun, aber um es mal als plakatives Beispiel, hatte ich mir so eine Kinderpolice angeschaut. So, da der Vertrag läuft 14 Jahre, 11.000 eingezahlt, 10.400 drin. Hätte die Person einfach nur stumpfen MSCI World gewählt damals, wären 20.000 Euro drin, also das Doppelte bei sogar weniger Einzahlung ohne
Ja.
Dynamik. Ne? Also das ist tatsächlich immer wieder erschütternd.
Ja. Guck mal, in dem Beispiel, 10.000 Euro von einer Familie, die ein bisschen was hat, jetzt nicht gar nichts hat, aber ein bisschen, aber auch nicht viel. Denn die Vermögenden haben ja niemals Riester abgeschlossen, hat es ja gar nicht gelohnt und die Zuschüsse hast du dann auch nicht. Das ist sozusagen, also, da bist du einfach in dein eigenes Tier und du wolltest diese lange Bindung auch nicht haben. Das hast du eh nicht gemacht. Also Vermögende haben das Zeug eh nicht angefasst. Sozusagen, sondern gerade die, die es am meisten
Brauchen.
brauchen, hat man um das beraubt. Wahnsinn. Da müsste eigentlich, weil das Thema ein bisschen komplexer ist und sich über so einen langen Zeitraum ausstreckt, das müsste eigentlich einen viel, viel größeren Aufschrei müsste es da geben. Ja, wir müssen eigentlich Demonstrationen hoch und runter sehen vom Finanzministerium, wo die Leute fordern, reformiert uns endlich diese Riester-Kacke.
Beziehungsweise
Zeigst du das jetzt?
den
Das war
gesamten Finanzmarkt, ne?
Riester-Kacke, bleibt das drin oder schneidest du das später raus?
Nee, das
Ja? Ist das
lasse
deine
ich
Kunden?
drin.
Ist deine Kunden sagen, was ist das denn für einer mit so einer
Nee.
Schmuddelsprache? Ach, zieh ich jetzt mal
Nee.
hier, okay.
Das bleibt jetzt so drin. Aber wie kann das sein, dass wir innerhalb der EU sind wir, glaube ich, eines der ganz, ganz wenigen Länder, wo Finanzprodukte über einen Berater, also Berater in Anführungsstrichen, auf Provisionsbasis verkauft werden? Was muss deiner Meinung nach passieren, dass das in der EU einheitlich angeglichen wird?
Ja, also es gibt ja, also ich glaube, dass eine Eine Vereinheitlichung oder ein großes Provisionsverbot, das glaube ich, kommt nicht mehr, weil da hängt zu viel dran. Es ist ja also nicht nur die Berater bei Banken, sondern der ganz große Bereich, fast der größere ist der Versicherungsbereich, ja, wo unter Riester Rürup dazugehören, aber noch verschiedenste andere Produkte dazugehören. Ich glaube, das kommt, das kann man, glaube ich, aufgeben oder es wäre, da wurden zu viele Anstrengungen schon gemacht, das vom Tisch zu kriegen. Ich glaube nicht mehr, dass das klappen wird. Unser Ansatz, unsere Strategie, unsere Mission, ja, wenn man es auf ein höheres Level noch heben will, ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ja, dass man eigentlich sagt, pass auf, wir müssen die Leute ein bisschen mündiger machen, weil du darfst nicht vergessen, in der idealen Welt wäre es schön, wir haben einfach eine Regulierung und Gesetze, die absolut Sinn machen, die ökonomisch Sinn machen, die werden implementiert. So, so ist es in der Praxis aber nicht. Auf gesetzliche Verfahren gibt es immer, ist es einfach, ob man es mag oder nicht, Lobbyinteressen, die da einfließen. Verschiedenste Interessen und dann noch das über Europa zu koordinieren, nochmal komplizierter. Das meiner Meinung nach klappt das einfach nicht. Und der Königsweg ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Die Leute schlau machen, dass wir ihnen sagen: Pass auf, lass von Riester und dieser Kapitalgarantien die Finger, lass von teuren Fonds die Finger. Vielleicht ein Spezialfonds, der was Tolles abbildet, von mir aus, wenn du bereit bist, die Gebühren auszugeben, aber nicht ein Fonds, der am Ende des Tages dann doch den Eurostoxx oder den S&P 500 trackt, da brauchst du dann nicht 200 Basispunkte für bezahlen und vielleicht sogar mal Aufgeld. Ja, so.
Ja.
Da einfach eine Ausbildung und oder halt sie ihnen sozusagen auch Konzepte wie dir, ja, sagen: Pass auf, was ist ein Honorarberater, was macht der? Und die Leute vielleicht auch dazu zu kriegen, das Geld dafür auszugeben, dass sie ihnen sagen: Pass auf, du bist es gewohnt, dass deine Beratung, die du erfährst, in der Bank, beim Versicherungsvertreter, dass die kostenlos ist. Die ist nicht kostenlos. Die kostet dich das Zehnfache von dem, was beispielsweise du oder andere deiner Kollegen nimmt. Da die Leute sozusagen auch hinzukriegen, eine Bereitschaft zu machen und sozusagen für gute, unabhängige Beratung Geld zu zahlen. Ne? Das ist schon manchmal, jetzt will ich nicht jetzt habe ich ja über die Politik geschimpft, auf europäischer und deutscher Ebene, aber manchmal muss man es auch so ein bisschen wieder auch zurückspielen, Eigenverantwortung an die Anleger, ja, dass man sagt, naja, manchmal, also ihr wollt eine gute Beratung, aber ihr seid dann auch Pfennigfuchser, ihr geht dann lieber in einem Bankberatungsbetrieb, wo es vermeintlich kostenlos ist, wo es aber nicht kostenlos ist, weil ihr nicht bereit seid, gute, angemessene Arbeit auf Stunden, Jahresbasis oder wie man es auch immer vereinbart, ja, zu honorieren. Es kommt immer mehr, dieser Gedanke, aber da muss man, diese Ausbildung muss man machen. Und wir sehen sozusagen, jetzt war ich ja so ein bisschen miesepetrig mit dieser Regulierung, aber wir sehen schon positive Entwicklungen. Ne? Also zum Beispiel das Thema ETF. Ja? Damit sage ich nicht, man muss nur ETF machen. Ich habe selber auch, weil ich auch Bock drauf habe, ja, Spaß dran habe, mal allen Aktiendepot. Ich habe eigentlich mein Kern-ETF-Depot, was ich laufen lasse. Und dann habe ich aber schon auch ein aktives Handelsdepot, weil es mir Freude bereitet. Und ich mich auch mit den Themen. Wenn man mal eine Aktie auch aktiv handelt, dann macht mir das selber auch Spaß, dass ich mich einfach damit beschäftige. Ich habe gar nicht sozusagen den Anspruch, dass ich denke, ich selber generiere damit eine tolle Outperformance, sondern mir macht es Spaß. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen eine ganz tolle Entwicklung im ETF-Bereich. Da ist Deutschland sogar eine der führenden oder die führende Nation in Europa. Höchster Anteil an ETF. Auch das ETF-Handelsvolumen wird zu über 50% von Privatinvestoren hier getrieben. Das gibt es eigentlich in keinem anderen Land. ETFs in England sind groß bei institutionellen Anlegern, aber bei Privatpersonen so gut wie gar nicht vertreten. Ja? Und ETF plus Online-Ausbildung plus beispielsweise jetzt mal Neobroker, die günstig die Leute in ETFs reinbringen, das ist eine Kombination, das ist ein ganz tolles Momentum, ein ganz toller Trend und um jetzt mal was Positives aufzuzeigen.
Das war doch ein schöner Abschluss.
Ja, super. Ja, dann du. Danke, dass ich heute sprechen durfte und
Ja,
wem ich jetzt ein
danke
bisschen
dir,
zu
dass
viel
du mir
gequatscht
Rede
habe.
und Antwort
Sorry.
gestanden hast. Ja, Aufklärung ist ein gutes Stichwort. Von daher den Kanal abonnieren, um solche Themen zu lernen, was der Bankberater oder der klassische Finanzberater einem nicht erzählt. Und ein Depot bei Scalable eröffnen macht natürlich auch Sinn. Da gibt es einen Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Bis bald. Tschüss.
Auf Wiedersehen.